Mir ist das immer eine große Freude, am Jahresanfang uns einen Text auszusuchen, der dann uns auch klein wenig so ermutigen, stärken soll. Und so möchte ich uns heute Morgen zu einem Text führen aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 54, die Verse 11 und 12 werde ich uns vorlesen. Wir haben jetzt die letzten Monate viel aus dem Alten Testament auch Prediger gehört. Wir werden auch jetzt am nächsten Sonntag dann wieder aus dem Neuen Testament mehr was hören. Aber heute gehen wir nochmal ins Alte Testament. Und da haben wir einen Ausschnitt aus einer längeren Botschaft. Und dieser Ausschnitt, Verse 11 und 12 aus dem 54. Kapitel des Jesaja, das ist ein Wort für das Volk Israel. Und es spricht diesem Volk, aber auch uns, nicht nur diesem Volk, Trost zu und Ermutigung. Es ist Gottes Ansprache für sein Volk, damals wie auch heute. Also Jesaja 54, die Verse 11 und 12 lese ich uns. Gott spricht mit seinem Volk, du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete. Siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen, damit ist Schmuck gemeint. Er will sie schmücken und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln. Und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. Lieber Herr, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir mit dir und deinem Wort in das neue Jahr gehen dürfen und du uns vorausgehst. Als guter Hirte gehst du uns voraus und wir dürfen in deine Fußstapfen dir folgen. Und Herr, doch ist es gar nicht einfach, immer diesen Weg zu sehen und zu erkennen und nun auch dir zu folgen. Und so wolle wir dich bitten, dass du uns auch heute Morgen hilfst, mit dem, was wir lesen in deinem Wort und hören, dass wir, Herr, auch auf dem Weg gestärkt werden, den du für uns auch hast und den wir zu gehen haben. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du jetzt in unserer Mitte bist und selbst auch dich an uns wendest und zu uns redest. Nun hilf uns zu hören und zu verstehen und schenk auch Gnade zum Reden. Amen. Also wenn wir diesen Text lesen, dann haben wir ein Gespräch vor uns, welches der Herr mit seiner Kinder führt, mit seinem Volk führt, wie immer wir das jetzt auch ausdrücken wollen. Es ist eine Ansprache an sein Volk. Ich lese es nochmal vor, weil es nur zwei Verse sind. 11 und 12, du Elende, Arme ist damit auch gemeint, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Gottes Ansprache an sein Volk, heute an uns. Wir sind jetzt diejenigen, die es hören. Und das Allererste, was wir hier ganz erstaunt feststellen, ist, dass diese Ansprache eine ganz persönliche ist. Eine, die in die Geschichte hinein, unsere persönliche Geschichte hinein auch redet. Wenn Gott damals auch nun mit dem Volk Israel gesprochen hat und er spricht über sie als das elende Volk, als das sturmbewegte Volk, als das ungetröstete Volk, dann hat er genau diese Situationen vor Augen, die nun auch sie immer wieder auch erlebt habe, in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder aufgetreten sind. Und wir bemerken, wenn wir das lesen, wie sehr er genau weiß um die Herzensempfindungen dieses Volkes. Und es war nun eine Zeit, in der der Prophet Jesaja diese Worte aufgezeichnet hat, wo das Nordreich schon also in die Gefangenschaft geführt wurde und das Südreich nun auch nicht mehr so gut dastand. Viele auch Entwicklungen da waren, die alles andere als gut waren. Ganz einfach ausgedrückt. Viele Menschen in dem Volk litten. Sie waren wirklich elend, arm. Stürme preschten durch das Land. Und diese Stürme hatten zur Folge, dass die Menschen, die in den Stürmen sich befunden haben, ganz unsicher geworden sind. Und sie wirklich auch eben oft gar nicht wussten, werden wir den Sturm überleben. Manchmal sind es Naturereignisse gewesen wie Hungersnöte, manchmal waren es Kriege, die ihnen auch entgegenkamen, wenn Feinde sie auch überfallen haben. Stürme, ganz viele Stürme, die das Volk Israel immer wieder zu durchleiden hatte. Und nun das Letzte, was er hier ihnen sagt und wie er sie anspricht, ist ganz besonders bemerkenswert. Er spricht sie an als Ungetröstete. Will er damit sagen, dass er nicht in der Lage wäre zu trösten? Ganz sicherlich nicht. Das ist nicht seine Absicht. Aber er schaut in ihr Herz und sieht, wie sie sich selbst auch fühlen. Und sie fühlen manchmal genauso, wo ist der Trost Gottes? Wo ist überhaupt Trost für mich? Das war etwas, was ihnen auch oft so erging, dass sie den Eindruck hatte, wir leben in einer schwierigen Zeit und wir finden gar nicht den Trost, den wir so dringend brauchen würden. Und jetzt wendet der Herr sich an sie. Und das macht er immer. Er weiß genau, wo wir stehen und sieht genau, wie wir uns jetzt fühlen, was unsere Gedanken sind, was wir erleiden. Das alles ist ihm sehr bewusst. Also jeder von uns, der hier jetzt auch heute Morgen sitzt und zuhört, der darf das auch wissen. Ich auch. Der Herr weiß ganz genau um alle unsere Nöte, das Elend, die Stürme, durch die wir gehen und die manchmal auch scheinbare Trostlosigkeit. Kein Trost. Im Gegenteil, die Nachrichten, die sind dann welche, wo sich eher dann noch häufen, persönlich im eigenen Leben oder von außen her kommend, wo man sagt, also das ist ja noch viel schlimmer, was man dann mitbekommt. Und es ist eher so, dass man dann den Eindruck hat, es geht immer weiter bergab und immer weiter ins finstere Tal hinunter. Aber der Herr möchte nicht, dass sein Volk so denkt. Und so spricht er auch in unsere Geschichte immer wieder hinein und macht es ganz persönlich in Augenblicke, wo wir auch ganz, ganz arg betroffen sind. Ich möchte euch heute Morgen in meinem ersten Teil zwei Beispiele bringen. Gott spricht ganz persönlich in unsere Geschichte hinein. Und das erste Beispiel ist das Beispiel von einem jungen Mann, der ganz schreckliche Zeiten erlebt hat. Im Richterbuch wird von ihm berichtet. Und der nun auch mit seinem Vater zusammen die Ernte, die eingeholt wurde, in Sicherheit bringt. Richter 6, die Verse 11 und 12 lesen wir das. Das sind also die Midianiter auch im Lande gewesen, die Feinde. Und die haben alles geraubt und gestohlen, was man eben mitnehmen konnte. Und so waren die Israeliten in einer Situation, dass sie selber wirklich auch Angst haben musste zu überleben. Und dieser junge Mann, Gideon ist sein Name, der hat nun mit seinem Vater zusammen das, was sie geerntet haben, verstecken wollen. Das steht in Richter 6, Verse 11 und 12. Ich lese es euch gerade mal vor. Gott spricht hinein in unsere Geschichte. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinde bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abies-Ritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Er hat nun gar nicht gleich gemerkt, dass es der Herr ist, aber später ist es ihm dann aufgegangen, als der Herr sich ihm geoffenbart hat. Aber das ist so ein schönes Beispiel. Da ist ein junger Mann mit seinem Vater zusammen, arbeitet sie und sie versuchen zu überleben. Und das war eine ganz schwierige Angelegenheit, weil die Midianiter eben das geraubt haben, wovon sie lebten, die Lebensmittel. Das ist wie wenn jetzt hier jemand käme und würde in unsere Wohnung eindringen und würde also den Kühlschrank leer räumen und alles mitnehmen, was wir an Bargeld hätten und unser Konto aufräumen und also alles quasi ausstehlen. Das wäre lebensbedrohlich. Und dieser junge Mann, der hatte alle Hoffnung schon verloren und er sagte, ach, wenn der Herr mit uns wäre, ne, warum passieren dann solche Dinge? Ne? Geht es uns nicht auch manchmal so? Also wir sagen, wenn der Herr mit mir wäre, dann müsste mir doch das auch ganz anders ergehen. Dann müsste ich das anders erleben und erfahren. Und das genau ging im Herzen von diesem Gideon also umeinander. Und jetzt spricht der Herr hinein in seine persönliche Geschichte und sagt, du, ich weiß genau, wie es euch geht, aber jetzt bin ich gekommen, um mit dir zu sprechen. Du bist ein tapferer Held, der Herr ist mit dir. Und wir wissen die Geschichte, wenn wir also das Alte Testament auch lesen, dass er dann wirklich auch mit Gottes Hilfe diese Not auch hat lindern können und Befreiung hat wirken dürfen. Aber mir ist das ein ganz grundsätzliches Anliegen heute Morgen, uns das klar zu machen. Gott redet hinein in unsere ganz persönliche Geschichte. Er kennt unsere ganz persönliche Umstände, unsere Leiden, unsere Nöte, unsere Sorge. Und er hat aus dem Grund vor, uns gerade in solche Zeiten aufzusuchen. Das ist für uns manches Mal dann gar nicht leicht, weil wir ja dann in solche Situationen ganz arg auch betroffen sind. Wir reagieren eigentlich wie der Gideon, und dass wir sagen, also was kann ich jetzt vom Herrn da noch groß erwarten, wenn er das alles so zulässt. Und sind dann eher manches Mal sogar abgewandt gegenüber dem Herrn. Und nun möchte der Herr uns sagen, du, ich weiß um deine Trostlosigkeit, wie sehr du vom Sturm bewegt bist. Ich weiß eben auch darum, dass du elend und arm bist. Ich sehe genau in dein Herz hinein und stelle das auch fest. Und jetzt komme ich, um dich zu besuchen und um mit dir zu reden. In einer anderen Situation, ein paar Kapitel weiter im 1. Königsbuch, besucht der Herr einen in seiner Not. Und die war ganz schrecklich, die war groß, die war fürchterlich. Und es betraf einen Propheten. Im 1. Königsbuch, Kapitel 19, lesen wir davon. Das zweite Beispiel, was ich hier noch anführen möchte, um uns das zu zeigen, dass Gott persönlich in unsere Geschichte hineinspricht und er genau weiß, was wir gerade erleben und erfahren und durchleiden. Im Königsbuch, im ersten, in Kapitel 19, haben wir den Bericht von dem Elia, wie er flieht vor der Isabel. Die möchte ihn nämlich umbringen, weil er, der Elia, ja die Baalspriester auch ins Gericht Gottes geführt hat. Und jetzt ist die Isabel also ihm hinterher. Und der Elia, er hat nun so richtiges, ja, tief. Er hat alle Hoffnung verloren. Ein Tag vorher hat er noch auf dem Berg Karmel gestanden und hat ein herrliches Sieg feiern dürfen. Und Gott hat ganz wunderbar eingegriffen. Und jetzt aber, ein Tag später, ist alles so trostlos, hoffnungslos. Sein Herz ist ganz tief erschüttert. Er ist unwahrscheinlich mitgenommen. Und er sieht nur noch eine einzige Lösung. Ich muss fliehen. Ich muss weg. Ich habe keine Chance zu überleben. Und so rennt er davon und möchte im Grunde genommen gar nicht mehr weiterleben. Er sagt, es ist genug so, nimm nun her mein Leben. Vers 4 von 1. Könige 19 ist es so beschrieben. Das ist also seine Situation. Das ist also sein Ergehen. So fühlt er. Und jetzt kommt der Herr. Vers 5. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Der Engel des Herrn, das ist der Sohn Gottes, wie er sich im Alten Testament auch oft geoffenbart hat. Das lesen wir an ganz viele Stellen, diesen Begriff Engel des Herrn. Und wenn das steht, dann dürft ihr wissen, hier handelt es sich um den Sohn Gottes, um den Messias, wie er schon damals im Alten Testament aber auch sich geoffenbart hat. Und er kommt zu diesem Zeitpunkt zum Elia. Und das Interessante ist, er spricht jetzt gar nicht viel mit ihm, weil der Elia nämlich so innerlich in seinem eigenen Herzen verzagt ist, dass er gar nicht in der Lage wäre, jetzt groß mit jemand anderem zu sprechen, sondern er ist erschöpft und ist müde und ist so fix und fertig, dass er gar nichts mehr kann. Und so gibt er ihm nur diese Speise. Nachher wird er dann auch mit ihm reden, aber jetzt in diesem Augenblick ist es nur dieses Brot und das Wasser, was er ihm gibt. Wie wunderbar weiß der Herr, mit uns umzugehen. Er weiß, wann er sein Wort an uns richten kann. Er weiß, wann wir aber auch nur einfach jetzt Stärkung brauchen für unser Herz. Also wieder aufgerichtet werden müssen. Und das macht er in dieser Situation. Es ist etwas, was wirklich auch anhand von diesen beiden Beispielen wunderschön auch aufgezeigt werden kann, dass der Herr in unsere Geschichte, in unsere persönliche Geschichte hineinrede tut. Und er tut es auf eine ganz arg effektive Art und Weise, weil er genau weiß, wie es uns geht. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr gerade in der Zeit, wo ihr so euch empfindet als elend und sturmbewegt und ungetröstet, den Herrn mit euch reden lasst, dass er euch erreichen kann, dass er sein Wort an euch wenden kann und ihr ihm zuhört. Und ich muss es uns sagen, in der Art und Weise, dass ich uns hier ermutigen muss, auch mich, weil es immer in solche Umstände gar nicht so einfach ist, von seiner Seite aus das auch so zu praktizieren. Da kann es einem eher manchmal so gehen, dass man dann sagt, jetzt möchte ich eigentlich gar niemand mehr hören und sehen, jetzt ist genug. Und von daher muss der Herr uns hier daran erinnern, gerade in so einer Zeit möchte ich dich ganz persönlich aufsuchen. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Gottes Ansprache für sein Volk. Er spricht nicht nur hinein in unsere Geschichte, sondern er spricht von seinem Tun. Das ist das, was wir hier als nächstes, als zweites hier mitnehmen wollen in unserem Text. In unserem Vers heißt es, du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen. Also, der Herr spricht von seinem Tun. Ich will legen, ich will machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Menschen seid, die viel Planer tun. Die meisten machen es. Die meisten überlegen sich wirklich auch heute schon, was sie vielleicht morgen oder übermorgen brauchen. Das ist etwas Normales. Man plant, man organisiert, man versucht sein Leben in gewisse geregelte Bahnen zu lenken. Das ist ganz normal. Und so sind wir ja auch. Wir machen uns Gedanken. Jetzt sind wir heute, der 5. Januar ist, glaube ich, stimmt das? Ist das korrekt? Also, da habe ich sogar richtig gerade, 5. Januar. Und das ganze Jahr liegt vor uns. Und jetzt werden fleißig Pläne gemacht. Also wir alle, ob das jetzt der Einkauf, der wöchentliche ist, Lebensmittel, ob es nun über die Versorgung des Hauses, der Wohnung ist, egal, was auch immer, Arbeitspläne werden gemacht. Ganz unterschiedliche Pläne werden gemacht. Das machen wir. Aber bevor wir irgendwelche Pläne machen, sollten wir so weise sein und diese eine Frage stellen, Herr, was willst du eigentlich tun? Also, dass wir etwas tun wollen, das ist etwas, was vorhanden ist. Wir wollen nun eben vorangehen, leben, planen, organisieren, unser ganzes Leben in die Hand nehmen. Das ist klar. Aber wir sollten, bevor wir das tun, bevor wir nun auch diesen Schritt machen, erst mal die Frage stellen, Herr, was willst du eigentlich in diesem neuen Jahr tun? Habt ihr das euch mal gefragt? Was willst du, Herr, tun? Was ist eigentlich dein Anliegen? Also, wir können ja alles planen und machen. Wir machen unseren Urlaub, wir machen unsere Zeitplanungen, alles Mögliche. Aber wir können auch hergehen und können sagen, das mache ich jetzt so. Ohne, dass man den Herrn fragt, Herr, was ist dein Plan mit der Zeit, die jetzt jeden Tag du mir schenkst, mit diesem Leben, was ich mir nicht selber geschaffen habe, was ich von dir geschenkt bekommen habe. Jeder einzelne Tag, den wir leben, ist ein Geschenk Gottes. Es ist ja nicht etwas, was wir schaffen. Wir sagen nicht morgens, also zu der Sonne, jetzt geh mal schön auf, und dann sagen wir zu den Wolken, jetzt komm, lasst einmal euch sehen über dem Horizont, damit es auch mal wieder regnet. Und dann befehlen wir dem Wind, wie er dann wehen soll. Und wir sorgen für das Gedeihen des Weizens auf den Feldern. Ne? Das machen wir nicht, das macht der Herr. Das macht der Herr. Der Herr richtet unser Leben ein. Tag und Nacht. Und so vergeht jeder einzelne Tag. Aber die große, die allergrößte Frage, die wir uns zu stellen haben, ist die, Herr, was möchtest du in diesem neuen Jahr tun? Und wenn er diese Frage nicht stellt, dann kann es sein, dass ihr einfach losrennt. Wenn man jung ist, dann sagt man, ja, ich mache jetzt das und ich gehe in diese Richtung und ich lerne diesen Beruf und ich mache diese Ausbildung und dann möchte man heiraten und was weiß ich alles. Und man kann das ja alles auch ohne Gott machen. Nicht? Also ich brauche nicht das Wissen darum, was Gott will, sondern es reicht vollkommen aus, dass ich weiß, was ich will. Ja? Das ist ja auch denkbar. Also ich will jetzt dorthin ziehen. Dann ziehe ich einfach dorthin. Und da habe ich jetzt ein Jobangebot. Dann tue ich diesen Job einfach annehmen. Ne? Ich muss doch nicht fragen, Herr, was willst du? Willst du auch was tun? Was möchtest du tun? Aber wenn wir nun zu dem Herrn Jesus Christus eine lebendige Beziehung haben, dann wissen wir ganz genau, mein Leben kann nur gelingen, wenn ich diese eine Frage stelle: Herr, was willst du tun? Und dann diese Wege einschlage, die er mir vorgibt, wo er sagt, also schau, jetzt gehe ich mit dir diesen Weg und ich möchte dich auf diesem Weg weiterleiten. Jetzt gebe ich dir diese Aufgabe und jetzt habe ich diese Verantwortung, die ich dir übertragen möchte. Was auch immer. Ich weiß nicht, es sind ja manchmal Dinge, wo wir sowieso tun. Wir haben Verantwortung für unsere Familie, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob wir persönlich diese Verantwortung für unsere Familie auch trage und sage, also ich kümmere mich jetzt darum, oder ob wir sagen, Herr Jesus, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich mich um meine Familie kümmern soll. Du musst es tun. Du musst wirken. Du musst handeln. Du musst mir auch sagen und erklären, was ich tun soll. Wenn jetzt also Gemeinschaft ist, wenn wir jetzt miteinander den Weg gehen wollen, wenn es Aufgaben gibt, die auch vor uns liegen. Macht ihr das so? Gott spricht hier von seinem Tun. Er spricht mit seinem Volk und er spricht davon, was er tun möchte. Und wenn wir jetzt nun also das quasi gar nicht beachten, dann könnte es sein, nur als Illustration, um das uns klar zu machen, dass wir die Straße, die Gott uns baut, gar nicht benutzen. Wir gehen mitten durchs Feld, mitten durchs Geröll, mitten durch den Urwald, mitten durch Hügel und was weiß ich auch, ganz gefährliche Umgebung. Wir gebrauchen nicht den Weg, den Gott uns auch zeigt, dass wir ihn gehen sollen. Und das führt dann oft dazu, dass wir auf den Wegen, die wir uns selber wählen, leiden, uns selbst verletzen und ganz große Probleme bekommen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was will Gott tun in diesem neuen Jahr? Und jetzt hier erklärt er es, was er tun möchte. Er spricht, und das möchte ich euch einfach auch so weitergeben, in diesem größeren Kontext von seinem Erlösungswerk. Ich habe das jetzt nicht gelesen, aber wenn ihr heute Mittag Zeit habt, könnt ihr Kapitel 53 lesen und dann Kapitel 54, weil die ja zusammengehören und miteinander gemeinsam gesehen werden müssen. Und wenn jetzt also der Herr mit seinem Volk spricht hier und ihnen erklärt, dass er etwas tun möchte und dass er auch sie selber auferbauen möchte, dann ist das in dem Zusammenhang zu sehr, den er in Vers 53 schon erwähnt hat, dass er den Erlöser bringen würde, dass er kommen würde. In Vers Kapitel 53 steht von ihm: für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir kennen diese Stelle. Ne? Wenn Gott mit uns spricht und von seinem Tun auch uns eben Auskunft gibt, dann führt er uns immer wieder zuallererst mal hin zum Kreuz, zu dem Erlösungswerk Jesu Christi. Der Vater führt uns immer wieder zum Sohn hin und was er für uns getan hat. Und das hat den Grund, dass eben wir von daher leben. Von daher kommen Vergebung und Friede in unser Leben hinein. Auch Ausrichtung. Also ich kann ja zum Beispiel leben, als würde diese Welt das Einzige sein, was existiert. Und es gibt gar keine kommende Welt. Es gibt gar keine Frucht, die ich für die kommende Welt sammeln muss, sondern nur Frucht, die ich für diese Welt sammeln muss. Das ist ja durchaus denkbar. Aber wenn ich mein Leben auf der Grundlage des Erlösungswerks Jesu Christi stelle und sage, das ist das, worauf ich stehe, mein Fundament, dann bringt es mich immer wieder in die richtige Ausrichtung. Und dann kann mir Gott auch klar machen, schau mal, Ich habe dich erlöst, ich habe dich erkauft mit meinem eigenen Blut und nun bist du mein und nun lebst du und gehst du mit mir und darfst mir auch dienen. Das ist das Grundlegende. Wenn das nicht da ist, versteht ihr, dann ist das also alles andere auch ganz arg schwierig. Wenn meine Grundlage nicht richtig gelegt ist, wenn ich nicht verstehe, von woher ich komme und was Gott mir immer zuallererst zeigen möchte, wenn er von seinem Tun redet, dann ist das also für mich unmöglich, mein Leben ordentlich einzurichten. Gott spricht von seinem Tun. Gott spricht von seinem Erlösungswerk. Aber Gott spricht auch von dem, was er durch sein Erlösungswerk nun an mir tun möchte in diesem neuen Jahr. Und da komme ich jetzt zu dem allerletzten Teil, den ich heute Morgen hier dran nehmen möchte. Also Gott spricht von seinem Tun und hier erklärt er uns zwei Dinge, die er tun möchte an seinem Volk. Und diese Dinge, die er hier auch tun möchte, die werden in dem Bild eines Hausbaus beschrieben, eines Städtebaus beschrieben. Da geht es um Zinne, da geht es um Pforte, da geht es also um Steine und um Grundfeste. Das ist also etwas, was da vorkommt. Das ist das Bild eines Hausbaus oder eines Städtebaus. Im Neuen Testament sagt der Hebräerbriefschreiber zu uns, wir sind sein Haus. Hebräerbrief. Nicht, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende festhalten. Wir sind sein Haus. So kann er uns sehen. So kann er über uns sprechen. Und jetzt hat der Herr also die Absicht, uns selber, so wie es bei einem Haus notwendig ist, auch zuallererst mal zu gründen, zu befestigen. Ja, das ist etwas, was ein Haus braucht. Wenn ein Haus keine Befestigung, keine Gründung hat, dann ist das für das Haus ganz arg schwierig, weil es eben alles wackelig ist. Ihr wisst das von Erdbebengebieten, wenn ein Haus nicht ein gutes Fundament hat oder auch nicht in der Weise gegründet ist, dass es eben stabil sein kann, dann ist es beim Erdbeben ganz leicht möglich, dass solch ein Haus eben auch dann umfällt. Und deswegen brauchen wir für uns auch diese Gründung, diese Festigung. Und von der spricht der Herr hier in Vers 11. Siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Also da geht es um diese Fundamentlegung, dieses Wort Grundfeste, das ist eigentlich das Fundament. Das Haus muss erst einmal ordentlich aufgestellt werden. Habt ihr euer Haus ordentlich aufgestellt? Darf ich euch das mal anhand von einem Beispiel auch versuchen, verständlicher noch zu machen? In dem Esra-Buch haben wir das gleiche Wort, was hier auch vorkommt in dem Jesaja. Und wir haben es in folgender Weise. Da geht es nämlich um die Errichtung des Tempels. Und da sagt der Schreiber in Esra 3, Vers 12 folgendes. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Die Grundlegung des Hauses, das Fundament wird gelegt. Und das ist eigentlich, was der Herr tut, mit uns auch tun möchte und uns heute Morgen aufs Herz legen möchte. Wenn hier ihr auch nun mir zuhört, dann müsst ihr euch diese Frage persönlich stellen. Worauf ist eigentlich mein Haus gebaut? Ich bin nun ein Mensch und ich lebe. Aber was ist mein Fundament? Worin bin ich gegründet? Worauf stehe ich? Was gibt mir Halt? Als wir jetzt die vergangene Woche diesen Krankenbesuch gemacht habe, war das etwas, was uns beide sicherlich auch bewegt hat, weil die Person, die wir auch aufgesucht haben, hat ganz stark an Gewicht verloren und war nicht mehr die gleiche Person, die man vor einigen Monaten zuvor noch auch gesehen hatte. Da war diese körperliche Festigkeit vollkommen auch weg. Und wo ist dann noch Halt? Was ist eigentlich, wenn ein Mensch all der Dinge beraubt wird, die er auch hat und haben kann, sei es nun diese körperliche Gesundheit oder auch diese seelische Kraft, wenn all das weicht, ist dann noch ein Fundament da? Und bei dem Bruder, den wir besucht haben, war dieses Fundament da. Er wusste, dass Christus ihn auch in dieser Zeit festhält. Er wusste genau, dass seine Kraft nicht ausreicht dazu. Er hatte keinen Hunger mehr, der Bauch ist voll Wasser. Da ist alles vorbei. Das ist aus. Aber das Fundament, auf dem er sein Haus gebaut hatte, war eines, was auch in dieser Zeit sich als nützlich erweist oder auch in Zukunft sich weiter auch als nützlich erweisen wird. Der Herr wird ihn durchtragen. Aber das ist das Erste, wo wir wissen müssen, der Herr will an mir bauen und er will ein Fundament legen, eine Grundfeste legen, die auch standhält, wenn ganz viele Stürme kommen, wenn ich das Leben nicht mehr verstehe, wenn alles im Grunde genommen für mich gar keinen Sinn mehr ergibt, dass ich dann weiß, das ist mein Fundament, auf dem ich stehe, das ist mein Fels des Heils, das ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Aber dieses Wort, was ich jetzt hier im Jesaja stehe habe, das kommt auch mal vor im 2. Chroniksbuch noch und wird dort verwendet, wenn es um die Wiederherstellung eines Hauses geht. Das heißt, die Erneuerung eines Hauses, was schon steht, 2. Chronik 24, Vers 27, finden wir dieses Wort auch, 2. Chronik 24, Vers 27, ich lese es euch mal vor, da ist die Rede von dem Leben des Joas und am Ende wird von ihm erzählt, aber seine Söhne und die Größe des Tributs, der ihm auferlegt wurde und die Wiederherstellung des Hauses Gottes, siehe, das ist beschrieben in der Schrift des Buches der Könige. Die Wiederherstellung des Hauses. Also Gott baut uns, er legt ein Fundament. Und dann ist es aber auch so, dass er manches Mal eben auch Dinge wieder reparieren muss und erneuern muss. Wir befinden uns jetzt am Anfang eines neuen Jahres. Könnte es sein, dass der Herr, wenn er mit uns nun ausspricht heute Morgen, dass er uns vielleicht aussagen muss, ich muss da doch auch ein paar Reparaturarbeiter bei dir vornehmen. Schau mal, da hat es also eine gewisse Abnutzung gegeben. Die Fenster nach 20, 30 Jahren, sie werden dann alt und dann kann es sein, dass da auf einmal auch Flüssigkeit, also Feuchtigkeit hereinkommt oder die Dämmung nicht mehr so gut ist. Die Tapete muss man irgendwann einmal erneuern. Wir kennen das von unseren Häusern und Wohnungen. Der Teppich muss erneuert werden. Ne? Und so ist es auch durchaus denkbar, dass der Herr uns auch heute Morgen das aufs Herz legen möchte, dass wir uns Gedanken machen über unsere Erneuerung. Also ist manches vielleicht etwas abgenutzt? Kann es sein, dass manches gar nicht mehr so gut funktioniert? Ist es denkbar, dass wir feststellen, dass es knistert im Getriebe, dass es also ruckelt und schuggelt und da ganz laute Geräusche auch zu hören sind? Wollen wir es nicht dem Herrn hinlegen und sagen, Herr, du musst es erneuern. Du musst es erneuern. Du musst mir helfen, dass ich da wieder ganz neu hineinkomme. Manchmal ist es ja nur dieses kindliche Vertrauen ihm gegenüber, dass es verloren geht, weil ganz viele Dinge geschehen sind, die dieses Vertrauen auch erschüttert haben oder wo wir es nicht verstehen können, was nun auch gerade mit uns passiert. Manchmal sind es andere Dinge, die erneuert werden müssen. Manchmal ist der Zugang zum Gebet oder zum Bibelstudium. Manchmal ist es aber auch die Arbeit. Manchmal ist es aber auch der Umgang mit dem eigenen Leib, das Verstehen meines Lebensschicksales, wie ich es auch von Gott bekommen habe, wie er meinen Leib nun auch eben mir geschenkt hat und wie er funktioniert oder nicht funktioniert. Man kann müde daran werden, damit auch umzugehen. Was mache ich bloß? Wie kann ich bloß zurechtkommen mit mir und meinem Leben? Ich bin müde geworden davon, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig in den Griff kriege. Herr, erneuere du mich doch auch hierin. Er möchte bauen, er möchte mich festigen und er möchte auch diese Grundlage legen und mich auch voranführen und er möchte mich richtig stabil werden lassen. Diese Stabilität, diese Reife ist etwas, was dem Herrn ganz besonders auf dem Herzen liegt, wenn er unsere Grundlage auch legt. Ich möchte euch das anhand von einer Bibelstelle versuchen aufzuzeigen, und zwar eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief, wo Gott auch quasi uns als Menschen ansieht, die er zurüsten möchte und vollkommen ausrüsten möchte. Im Epheser 4, die Verse 11 und 12, wollen wir mal miteinander, oder ab Vers 11 wollen wir miteinander da uns ansehen kurz. Da steht nämlich Folgendes. Ganz bekannter Text. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Gott möchte seine Kinder zurüsten, vollende, vollkommen ausrüsten für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also Gottes Anliegen ist, mich stabil werden zu lassen, mich reif sein zu lassen, dass ich den Weg erkenne, den er mit mir gehen möchte. Und nun können die Stürme links und rechts von mir wehen, wie sie auch immer wehen tun. Ich gehe auf diesem Weg. Ich gehe weiter auf diesem Weg voran. Ich bin auch jemand, der nun durch das Wort Gottes selber und durch die Zurüstung Gottes selber so gefestigt ist, dass auch die ganze schlau erdachte Verführungskünste Satans gar keinen Eindruck auf mich machen. Das ist, was Gott erreichen möchte, dass wir nicht fortwährend durcheinander kommen durch alle möglichen Nachrichten, die in dieser Welt auch eben uns nun entgegentönen. Und das ist etwas, was aber gar nicht selbstverständlich ist, sonst würde der Paulus das im Epheserbrief nicht so aufgeschrieben haben. Also er sagt hier eigentlich den Christen in Ephesus, wisst ihr, das möchte Gott tun, er möchte euch auferbauen. Zurüste, euch ausstatte, dass ihr vollkommen ausgerüstet seid für alle Schwierigkeiten in eurem Leben, für alle Kämpfe, die da sind, für alle Probleme im Alltag, in der Familie, Kindererziehung, Ehe, Arbeit, Gemeinde, was auch immer es ist, ganz egal, der Herr möchte uns vollkommen ausrüsten, sodass man nicht also uns so immer wieder fühle, als würde wir hin und her auch wanken und schwanken und ganz unsicher sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es so, dass es uns doch immer wieder so ergeht, dass wir manches Mal so dastehen und denken, wo bin ich eigentlich? Und was mache ich eigentlich? Und wie kann ich überhaupt alles nur richtig verstehen, was um mich herum geschieht. Das ist doch etwas, was uns immer wieder so ergeht. Also so diese Ereignisse in unserem Leben sind oft so wie ein Tornado. Sie kommen an unser Herz heran und sie bringen uns ganz gewaltig durcheinander. Sie schütten uns wirklich durch. Und jetzt möchte der Herr uns zurüsten, vollkommen uns ausrüsten, dass wir stabil und verankert sind in seinem Wort und durch seinen Geist auch gefestigt sind und wisse, das alles kann ich von der Seite her einordnen, nämlich von Gottes Seite her durch Gottes Wort und durch Gottes Weisheit. Darf ich es mal so sagen, wenn ihr mit dem Wort Gottes erfüllt seid und die Weisheit Gottes euch auch im Herzen nun liegt, dann ist es viel einfacher, diese große Lebensschwankungen in unserem Leben auch anzunehmen und mit ihnen umzugehen. Aber wenn es uns an Weisheit mangelt, das fängt schon damit an, wenn wir uns diese Frage stellen, warum ist mein Leben immer nur so schwer? Und wir begreifen gar nicht, dass der große Architekt unseres Lebens unser Leben aus dem Grund so geplant hat, weil es die beste Möglichkeit ist, um uns zu erziehen und uns seinem Sohn ähnlich zu machen. Aus diesem Grund ist unser Leben schwer. Das ist etwas, was man, das ist Weisheit, Gottes Weisheit, das erklärt uns Gottes Wort, ne? Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich nur vielleicht diese eine Frage an mich stellen, warum ist mein Leben so schwer? Warum lässt Gott das zu? Das kann eine Frage sein, ne? Das kann eine ganz schreckliche Frage sein. Und die kann einen so quälen und so auch quasi fertig machen, dass man dann am Ende ganz durcheinander ist. Warum ist mein Leben so schwer? Warum lässt Gott das alles zu? Aber wenn der Herr mich ausrüstet, wenn er mich eben auch durch sein Wort und durch sein Geist ausrüstet, durch die Gemeinde stärkt und befestigt, dann bin ich in der Lage, meinen Weg zu gehen, so wie ein Paulus eben auch ihn gehen konnte. Und sei es auch manchmal so gewesen, dass er eben von Menschen abgelehnt wurde, von Menschen auch angegriffen wurde, im Gefängnis landete, gesteinigt wurde. Das alles hat ihn nicht auch letztendlich aus dem Weg bringen können. Also, dass er durcheinander gekommen ist, dass er seinen Kurs nicht mehr auch im Auge hatte. Er ging weiter auf seinem Weg. Gott möchte uns festigen und stärken und gründen. Und das tut er auch. Dazu ist er in der Lage. Also, wenn du jetzt dich unsicher fühlst, dann sag, Herr, tu du an mir dieses Werk, von dem hier auch die Rede ist, in Jesaja 54. Leg du meine Grundfeste und mach mich richtig stabil, dass ich auch diese Stürme, in denen ich mich befinde, gut auch durchstehen kann. Aber das ist nicht das Einzige, was der Herr tun möchte. Ich bin gleich am Ende von meiner Predigt angekommen, sondern er möchte noch etwas anderes tun, nämlich uns verschönern. Das ist etwas, was hier in unserem Text Jesaja 54 ganz besonders auch uns erklärt wird. Der Herr spricht mit seinem Volk und er sagt, ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Er möchte uns verschönern. Und er tut dies in folgender Weise. Vielleicht ist das auch etwas, wo wir an uns herankommen lassen müssen, und auch mal mitdenken müssen, dass wir jetzt nicht nur denken, wie die Welt denkt, dass wir sagen, also meine Schönheit besteht in dem, wie ich aussehe, ne, oder wie ich mich zurecht mache, sondern dass ich das mal so an mich herankommen lasse. Herr, was ist das eigentlich, wenn du in mein Leben deine Schönheit bringst? Wenn du mich aufbaust und aus meiner Zinne machst, die wie Rubine sind, oder aus meiner Pforte machst wie Karfunkel, also Edelsteine, köstliche Steine. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das Allerschönste, was nun einen Mensch auszeichnen kann, wo auch Gott Freude daran hat und sagt, das ist schön? Wisst ihr, was das ist? Ich kann es euch sagen, das ist, was im Hohelied einmal der Bräutigam über seine Braut sagt. Also im Hohelied, im Kapitel 4, Vers 10, da lesen wir, was Gott als schön erachtet und was für ihn nun auch schön ist bei einem Menschen. In Hohelied, Kapitel 4, Vers 10 heißt es, vom Bräutigam sagt er das über seine Braut, wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wenn Gott uns verschönert, dann ist das mit allererste, was ihm auf dem Herzen liegt, dass er in unser Herz eine ganz große, tiefe Liebe auch hineinlegt, ihm gegenüber. Und das ist etwas, was wir nicht von uns aus haben können, was Gott an uns wirken muss. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, sagt Römer 5, Vers 5, der Paulus es. Also das muss Gott uns schenken. Aber das ist das, was von Gottes Seite aus den Menschen zu einem schönen Menschen macht. Also stellt euch mal vor, da ist ein Mensch, der ist unwahrscheinlich hässlich, wie der Paulus es war. Woher kann ich das sagen oder warum kann ich das sagen? Das ist ganz einfach. Erstens mal hat er Augenleider gehabt, dass er kaum mehr sehen konnte. Das lesen wir in der Bibel. Er hat seine Briefe nicht mehr selber geschrieben und er hat einen Schreiber gehabt. Seine Sehfähigkeit war sehr, sehr begrenzt. Und dann hat er also mehrere Male Schläge bekommen, wurde gesteinigt. Dieser Mann war ein Mann, der also lauter Wunde überall auch hatte, lauter Narbe. Manchmal haben wir den Eindruck, dass so ein ganz toller Prediger, der hat wahrscheinlich wunderbar ausgesehen, aber der Paulus war mit großer Wahrscheinlichkeit jemand, wenn man ihn gesehen hat, hat er nicht anziehend und schön ausgesehen. Jemand, der vom Leben gezeichnet war. Aber die Schönheit, die eigentliche Schönheit des Paulus ist die, dass er uns im Philipperbrief auch das sagen kann, wie er das selber auch gesagt hat. Er kennt auch alle diese Bibelstelle, wo er uns das erklärt. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus war in seinem eigenen Herzen so groß und kräftig und gewaltig. Das Interesse an ihm, die auch, also Zuneigung zu ihm, er fühlte sich ihm gegenüber auch angezogen, also dass er sich ihm zuwandte, dass er auch gerne mit ihm Gemeinschaft hatte, dass er gerne auch bei ihm war und mit ihm lebte und auf ihn hörte und mit ihm redete, das machte ihn schön. Das macht den Menschen wunderschön, wenn er in der Gegenwart Gottes lebt. Ihr könnt euch stylen lassen, wie ihr wollt, ihr könnt Muskeln aufbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt machen, was immer ihr auch wollt. Damit werdet ihr von Gottes Seite aus nicht unbedingt schön. Das ist nicht das, was uns vor Gott schön macht. Wenn wir toll aussehen, wenn wir, was weiß ich, was für einen tollen Körper haben. Aber was uns schön macht und was eben im Hohelied ich gerade vorgelesen habe, was der Bräutigam sagt über seine Braut, das ist die Liebe zu ihm. Die macht uns schön. Und der Herr möchte uns verschönern. Er möchte diese Liebe in unserem Herzen weiter wachsen lassen, zunehmen lassen, dass wir noch mehr Verlangen nach ihm haben. Das ist, was Liebe ja auch so auszeichnet und wo wir sie auch sehen und erkennen können. Ich bin hingezogen zu ihm. Ich möchte zu ihm gehen und bei ihm sein. Diese Liebe macht den Menschen schön, die Liebe zu Gott. Kann der Herr das euch aufs Herz legen? Ich möchte dich verschönern. Ich möchte meine Liebe in deinem Herzen, die ich hineingegossen habe, ich möchte sie weiter auch in deinem Leben zum Ausdruck bringen und dich weiter verändern, dass du dich noch mehr mir gegenüber zuwendest, mich noch mehr aufsuchst, mich noch wichtiger und größer auch nimmst oder erachtest. Ist das etwas, was uns wirklich auch klar ist, dass es das ist, was Gott zuallererst tun möchte, was uns zu schöne Menschen macht. Aber ich will noch vielleicht zwei Dinge uns mitgeben, was die Verschönerung betrifft. Wir befinden uns am Anfang eines neuen Jahres und Gott möchte uns verschönern. Gott möchte seine Liebe uns, also die wir zu ihm haben, auch wachsen lassen. Aber der Herr möchte auch uns verschönern mit den Kleidern, die er uns Eber angezogen hat. Und ich weiß nicht, was euch so auf dem Herzen liegt, wenn ihr eure Kleider euch betrachtet. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Hanna Faust, die in Wuppertal gewirkt hat, und eines Tages stand sie zusammen mit einer jungen Braut. Und diese junge Braut war im Hochzeitskleid, also wunderschönes Kleid. Und die war richtig glücklich. Und die Hanna Faust hat ihr gesagt, weißt du, das ist, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, das ist schön, so ein Kleid anzuhaben, aber es gibt ein Kleid, was eben viel schöner ist, was der Herr Jesus Christus uns anlegt. Kleider des Heils. So steht es beschrieben im Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Wisst ihr, dass der Herr uns diese Kleider angezogen hat und uns damit auch schön macht, mit Kleidern des Heils, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Erlösung, seine Weisheit. Seht ihr sie? Was denkt ihr, wenn ihr von eurer Schönheit auch also redet oder euch darüber Gedanken macht? Seht ihr dann in den Spiegel und sagt, ja, so sehe ich aus? Oder seht ihr auf den Herrn Jesus Christus und sagt, Herr Jesus, deine Gerechtigkeit, die du für mich erworben hast, indem du das ganze Gesetz für mich erfüllt hast, ist mir zugerechnet worden. Das macht mich wunderschön. Ich könnte nicht gerechter sein. Ich habe die gleiche Gerechtigkeit, wie Jesus Christus sie hat. Das macht mich schön. Die Heiligkeit, die der Herr Jesus Christus hat, ist eine, die er mir nun zuteil werden lässt. Er verändert mich und gestaltet mich um in sein eigenes Bild, bis dass ich einmal vor dem himmlischen Vater stehe und vor dem Sohn Gottes rein und fleckenlos und ohne Runzen. Das macht mich schön. Das ist Schönheit. Wenn Gott mich verschönert, dann sagt er nicht, ich begradige deine Nase oder ich gucke, dass du, was weiß ich, was anderes Ohr kriegst oder sonst was. Also das ist damit nicht unbedingt gemeint. Aber er legt diese Liebe in mein Herz ihm gegenüber zu ihm hin. Und er macht es, dass ich von meiner Seite aus dann aber auch mich freue an seinem Heil, an seiner Erlösung. Wie selig darf ich sein, weil ich ein Kind Gottes bin. Seligstes Wissen, Jesus ist mein, hat eine Frau gedichtet, war Fanny Crosby, ja, die nichts gesehen hat, die blind war und sich freute darüber, dass das erste Mal, wenn ihre Augen aufgetan werden, sie dann den Heiland sehen wird. Das ist etwas, was sie also auch wusste. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Das macht uns schön. Das ist etwas, was uns schön macht, die Kleider des Heils. Aber noch letztes, Früchte, die der Herr in diesem neuen Jahr in unserem eigenen Leben wachsen lassen möchte. Und diese Früchte, die kennt ihr auch alle, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Und das sind Dinge, die alle miteinander für sich selbst genommen schon außergewöhnlich sind, als da sind, aufgezählt wird das in Galater 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das macht einen Menschen schön. Das macht den Menschen schön. Die Früchte des Heiligen Geistes, wenn er, der Herr, sie in meinem eigenen Herzen wachsen lässt, wenn sie durch das Werk des Heiligen Geistes, indem dass er das Heil des Erlösers nun in unser Leben bringt und uns heilt und verändert, wenn sie dann auch sichtbar wird. Ich darf in diesem neuen Jahr vom Herrn verschönert werde, sodass meine Liebe, meine Freude, mein Friede wächst, meine Langmut wächst, meine Freundlichkeit wächst, meine Güte wächst, meine Treue wächst, meine Sanftmut wächst, meine Selbstbeherrschung wächst. Das ist etwas, was der Herr uns tun möchte in diesem neuen Jahr. Er möchte uns verschönern. Also was ist dieses neue Jahr für eines? Nun, es ist eines, an dem der Herr an uns arbeiten möchte und uns festiger und gründer und stabil machen möchte und verschönern möchte. Also ist es ein gutes Jahr. Jedes Jahr, was wir haben und in dem wir leben, ist ein Jahr, in dem wir dem Herrn näher kommen. Und schon von daher ist es ein gutes Jahr. Wir gehen auf den Herrn zu mit großen Schritten. Möge der Herr helfen, dass wir darauf blicken, wenn wir sagen, was bringt mir dieses neue Jahr? Nun, mir bringt das neue Jahr das, was der Herr an mir tun möchte. Und was er an mir tun möchte, sind lauter Dinge, die außergewöhnlich herrlich und wunderbar sind. Und so kann ich mich freuen an diesem neuen Jahr. Möge der Herr uns dazu helfen. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Ach, lieber Heiland, wir bitte dich, dass du unser Haus baust, die Grundlage legst, das Fundament bewirkst, aber auch uns weiter auferbaust, wiederherstellst und auch uns verschönerst. O Herr, wie schön ist es für dich in deinen Augen, wenn deine Kinder dich lieben von ganzem Herzen. Das macht sie schön in deinen Augen. O, hilf uns, dass wir, Herr, diese Schönheit in diesem neuen Jahr als eine sehen dürfen, die weiter vorangeht, weiter wächst. Lass du, Herr, uns Freude haben an den Kleidern, die du uns angezogen hast, und bewahre uns davor, diese irdische Schönheit nur als wichtig auch anzusehen. O, hilf uns, dass wir dankbar werden für deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, deine Erlösung, deine Weisheit. Ja, dass wir uns daran freuen können und dankbar sein können. Und hab du auch Dank, Herr, dass du all diese Früchte in unserem Leben weiter voranbringen willst. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass da gar nichts wächst und gar nicht es vorangeht, so hast du die Kraft, doch es auch voranzuführen. Und so vertraue wir dir, dass du eben dies auch tun wirst. Und lobe dich und preise dich am Anfang dieses neuen Jahres. Amen.